Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen bei uns. Der heutige Vortrag wurde in einem alten Hörsaal aufgenommen, im Senatssaal der Humboldt-Universität zu Berlin, an einer Uni, die vor mehr als 2 Jahrhunderten gegründet wurde. Als ich dort Ende der 90er Jahre studiert habe, musste man zum Mailen oder zum Surfen in ein Rechenzentrum gehen und da dann schön warten, bis ein Computerplatz frei wird. Heute tragen wir alle das Netz in der Hosentasche mit uns rum. Viele sind Teil einer Online-Community, also sagen wir mal, die freien Autorinnen und Autoren, die an der Wikipedia arbeiten, die gehören zu Wikipedistan, einem großen Land mit eigenen Regeln. Aber es gibt auch viel kleinere Einheiten im Netz. Die Chatgruppe einer Schulklasse, die Online-Präsenz einer Clique, einer Sportgruppe, das Netzwerk eines Forschungsverbundes. Wer regiert in diesen Zirkeln, in diesen Gemeinden oder Staaten? Alle gleichberechtigt? Oder haben wir gewählte Repräsentanten? Selbsternannte Könige vielleicht oder Kaiserin?
Man hat im Netz genau dieselben Probleme mit der Demokratie wie außerhalb, nämlich dass sie langsam, unbequem und umständlich ist. Also man sitzt da und bespricht das zu gründende Ding und jemand sagt, ich beantrage mal schnell die Domain. 5 Minuten später ist die Domain beantragt und gehört dieser einen Person. Wenn es Konflikte und Streit gibt, hat diese eine Person eine sehr einfache Möglichkeit zu sagen, macht ihr doch euren Quatsch alleine, ich nehme jetzt den Namen des Projekts und mache damit was anderes. Es ist ganz leicht, Demokrat zu sein, wenn man unten steht und gerne mehr Rechte haben möchte. Es ist deutlich schwerer, wenn einem durch einen historischen Zufall die Macht in die Hände geraten ist und man sich jetzt irgendwas überlegen muss, was man mit ihr anfängt. Im Netz kann das jedem passieren, das beschließt, eine Gurkensalat-Rezept-Austausch-Community zu gründen und über kurz oder lang hat man 5000 Gurkensalat-Enthusiasten unter sich und dann erweist sich, wie man es eigentlich hält mit der Demokratie.
Ja, wer regiert im Reich der Gurkensalatrezepte? Eine absolute Gurkensalatrezepteherrscherin oder die Demokratie? Über das politische Handeln auch in unpolitisch anmutenden Online-Gemeinden hat Katrin Passig am 12. Januar 2017 gesprochen im Rahmen der Mosse Lectures an der Humboldt-Universität in Berlin. Die Reihe heißt Populismus und Politik. Herausforderungen der Demokratie und ihren Vortrag hat Katrin Passig folgendermaßen genannt: Selbstgemachte Staaten, politisches Handeln in Online-Communities. Passig arbeitet gerade an einem Buch, in dem es darum gehen soll, ob und inwiefern die Selbstorganisation von Online-Communities von der Politik lernen kann und was die Politik hinwiederum aus dem Netz übernehmen könnte. Auf Passigs Homepage steht unter Texte und Projekte 2017, viel wird hier erstmal nicht passieren, weil ich dringend ein Buch schreiben muss, das im Herbst erscheinen soll. Ja, und aus dem hören wir gleich was. Katrin Passig bezeichnet sich laut Wiki als Sachbuchautorin und Sachenausdenkerin. 2006 hat sie für einen fiktionalen Text den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. Sie betreibt einen Blog, das Technik-Tagebuch, in dem sie und andere Autoren festhalten, welche Technik wir wie nutzen. Sie schreibt für Zeitungen, hält Vorträge und übersetzt. Nicht immer, aber häufig geht es dabei um Fragen der Selbstorganisation und um den gesellschaftlichen Umgang mit Fragen der Digitalisierung. Passig arbeitet offenbar gern zusammen mit anderen, beim Entwickeln und Umsetzen von Ideen, ebenso bei Buchprojekten oder wenn sie übersetzt. Auch dieser Vortrag hier verdankt sich ihrer Mitgliedschaft in zahlreichen Netzwerken und Gruppen. Daher kam auch die Idee für das Buch. Aber das erzählt sie euch in der nächsten Dreiviertelstunde selbst.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Am Anfang dieser Buchidee stand weniger die Beschäftigung mit dem politischen Handeln, sondern es ging ursprünglich um die Beobachtung, dass es, wenn man mit anderen Menschen zusammen Dinge im Netz macht, wiederkehrende Konflikte gibt und auch wiederkehrende Ideen, wie diese Konflikte zu lösen wären. Das beschäftigt mich, weil ich in den letzten 20, 25 Jahren sehr viel mehr mit Menschen im Netz zusammengearbeitet und soziale Dinge gemacht habe als außerhalb. Ich habe seit meiner Schulzeit, war ich nicht mehr Teil einer Gruppe, die sich durch Anwesenheit am selben Ort definiert. Ich war nie fest angestellt. Ich wohne seit 25 Jahren in derselben Wohnung und kenne eine einzige Nachbarin. Dadurch drängte sich das auf, weil sich die Dinge, die man da beobachten kann, einfach dann relativ bald anfangen zu wiederholen. Und man denkt, dieser Konflikt verläuft genau wie der letzte, obwohl es eine völlig andere Netzgemeinschaft ist, ein völlig anderes Projekt. Ursprünglich dachte ich, dass man aus dieser Beobachtung von politischem oder sozialem Geschehen im Netz Erkenntnisse extrahieren könnte, die sich dann auf die traditionelle Politik anwenden lassen. Einfach deshalb, weil es selten passiert, dass Amerika neu entdeckt wird und man dann auf diesem neuen Territorium gemeinsam neue Regeln des Zusammenlebens entwickeln kann. Im Netz passiert das ständig, täglich. Während wir hier sitzen, passiert es ein paar Mal. Das ist praktisch ein riesiges Politiklabor. Und ich dachte, man könnte diese sehr viel schnellere Entwicklung dafür nutzen, daraus Erkenntnisse fürs traditionelle Politikgeschehen abzuleiten. Nachdem ich dem Thema eine Weile hinterher geforscht hatte, dachte ich, es ist genau umgekehrt. Und es gibt so viele Erkenntnisse aus der Politikwissenschaft, aus der Soziologie, die sich überhaupt nicht in dem, was da im Netz passiert, niedergeschlagen haben. Und dass man diesen Informationstransfer erstmal umgekehrt machen müsste und das, was schon bekannt ist, erstmal ins Netz hineintragen. Und dann nach einer Weile bin ich zu dem vorhersehbaren und versöhnlichen Schluss gekommen, dass wahrscheinlich beides produktiv wäre. Das Problem dabei ist, dass es sehr wenig und weit verstreutes Material zu dem Thema gibt. Auch sehr wenig Kommunikation darüber. Das Einzige, was wirklich oder was in den letzten Jahren ansatzweise erforscht ist, ist die Innenpolitik der Wikipedia. Ich denke, das hat nicht damit zu tun, dass die Wikipedia der einzig interessante Ort im Netz wäre. Ich glaube, das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Der eine, eine Enzyklopädie ist per se ein seriöses Unterfangen. Das macht es auch seriös, sie zu erforschen. Es ist sehr viel schwieriger, wenn man die gleichen Phänomene zum Beispiel an EverQuest erforschen will. Sagt irgendjemandem der Name Edward Castronova was? Ein sehr guter Forscher, der die gleichen Fragen, die andere an der Wikipedia erforschen, eben an dem Online-Multiplayer-Spiel EverQuest erforscht. Das ist nicht unbedingt ein karriereförderliches Manöver. Der zweite Grund, warum die Wikipedia so beliebt ist, ist ihre Transparenz. Es ist alles schriftlich niedergelegt, das ist alles erhalten. Man kann sämtliche politischen Vorgänge und sämtliche sozialen Vorgänge nachlesen. Es ist relativ leicht, damit zu arbeiten. Aber ganz ähnliche Fragen wie die, um die es da geht, sind überall im Netz zu finden. Ein Beispiel, an dem man das gut sehen kann, stammt aus dem gerade schon erwähnten Techniktagebuch. Ein paar Autoren sehe ich hier sitzen. Das Techniktagebuch gibt es seit Anfang 2014. Das ist ein Gemeinschaftsblog mit um die 300 Autorinnen und Autoren. Es geht um Alltagstechnik und ihre Veränderungen. Einer meiner Co-Autoren schrieb letzten Herbst den Fall von Jessica auf. Jessica, Name von der Redaktion geändert, ist Schülerin in Berlin und ihre Schulklasse hat eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe. Alle Schülerinnen und Schüler in dieser Klasse sind Administratorinnen und Administratoren in diesem Chat. Jedenfalls bis zu den Herbstferien, dann finden sie sich alle herausgeworfen und in einen neuen Chat eingeladen, in dem es nur noch eine einzige Administratorin gibt, nämlich Jessica, beziehungsweise, wie sich dann rausstellt, deren Mutter, die sich in den Ferien das Handy genommen und in diesem ihr zu basisdemokratisch angelegten System mal für Ordnung gesorgt hat. Ich weiß nicht, wie die Geschichte weitergegangen ist. Sie steht nur bis zu diesem Punkt im Techniktagebuch. Es ist natürlich relativ leicht, einfach einen neuen Chat aufzumachen und da den Originalzustand wiederherzustellen. Das ist sicherlich weniger komplex als das Geschehen im Inneren der Wikipedia. Es ist aber eindeutig politisch, angefangen natürlich bei der Entscheidung, alle zu Admins zu machen und nicht nur ein oder zwei Leute. Und das ist auch eindeutig politisch, diese Entscheidung der Mutter, die quasi ein Putsch ist, alle zu entmachten und sich selbst an ihre Stelle zu setzen. Das passiert von Gemeinschaften, die so klein wie Schulklassen sind, bis hin zu welchen, die so groß wie mittelgroße Länder sind. Wenn Sie sich jetzt fragen, wo der Zusammenhang zum Populismus-Thema dieser Veranstaltung ist, in der Beschreibung der Veranstaltungsreihe steht, dass es um gemeinschaftliche Selbstorganisation geht und um Projekte, die politisch begründet für eine erlebnisfähige und populäre Demokratie sprechen. Und ich glaube, das decke ich einigermaßen ab. Ich glaube, es ist wichtig, bei sowas nicht immer nur, wie es sehr oft passiert, nach den Orten Ausschau zu halten, an denen es explizit inhaltlich um Politik geht. Man muss auch ab und zu die politischen Strukturen im Netz betrachten, auch dort, wo es inhaltlich um was völlig anderes geht. 45 Minuten reichen nicht für ein ganzes Buch. Ich habe mich für heute beschränkt auf die Frage, an welchen Stellen politische Entscheidungen getroffen werden. Und auch da nur auf drei von diesen Stellen, nämlich zum einen die Frage nach den technischen Grundlagen für das, was man da vorhat. Zum anderen die Frage, wer was dürfen soll, also das Jessica-Problem, wer sind diejenigen, die mehr Rechte haben als andere. Und die dritte Frage, wie geht man mit Konflikten um? Was tut man, wenn es schwierig wird? Dann kommt noch die in der Ankündigung versprochene Antwort auf die Frage, warum das wichtig ist, welche Folgen das im Netz und außerhalb hat, soweit es so ein Außerhalb überhaupt noch gibt. Ich habe gerade Entscheidungen gesagt, aber eigentlich werden die wenigsten dieser Fragen tatsächlich entschieden, indem sich jemand hinsetzt und sich gründlich Gedanken darüber macht. Das meiste ergibt sich, wird übers Knie gebrochen und das ist nicht die Schuld der Betreffenden, das hat nichts mit Gleichgültigkeit zu tun, das hat damit zu tun, dass es wenig Aufmerksamkeit für das Thema gibt, wenig öffentliches Reden darüber. Das ist, wie gesagt, dass das Material recht weit verstreut und nicht unbedingt leicht auffindbar ist und damit, dass es für viele Leute halt immer noch das erste oder das zweite Mal ist, dass sie in solche Situationen überhaupt geraten. Das führt dazu, dass man, wenn es Probleme gibt, dazu neigt zu sagen, das läge an den falschen Leuten, an den falschen Neulingen, die dazugekommen sind, an verschiedenen Einzelheiten genau dieses Projekts und nicht merkt, dass es sich um vorhersehbare und systematische Probleme handelt. Technische Grundlagen. Wenn ein Autofahrer beim Rechtsabbiegen beinahe einen Fußgänger überfährt, wer ist dann schuld, Autofahrer oder Fußgänger? Ich habe in diesem Zusammenhang in letzter Zeit mehrmals ein Zitat gelesen von einem schwedischen Verkehrssicherheitsspezialisten, Mats Orke Berlin, der sagt, keiner von beiden ist schuld, der Designer der Kreuzung ist schuld. Wenn man den Jessica-Fall betrachtet, dann ist das nur dadurch möglich, dass die Administratorrechte bei WhatsApp genau so funktionieren, dass jeder andere ernennen und ihnen diese Rechte auch wieder entziehen kann. Das ist auch bei Facebook so, das ist an vielen Orten im Netz so, aber das ist nicht die einzige Möglichkeit, die es gibt. Tumblr zum Beispiel, die Plattform, auf der das Techniktagebuch läuft, handhabt das anders. Da ist die Administratorrolle eine, die auf Lebenszeit vergeben wird, so wie bei Päpsten oder Richtern. Wenn also meine Mutter in den Herbstferien zum Schluss kommen würde, dass es zu demokratisch zugeht im Techniktagebuch, dann wäre sie machtlos. Das ist so gesehen ein putschfestes System. Das heißt nicht, dass es besser ist, es funktioniert nur anders. In dem Moment, wo eine von meinen Mitadministratorinnen anfängt, Stimmen zu hören, die ihr sagen, lösch alle Blogbeiträge, sind wir dagegen auch wieder hilflos. Also man tauscht eine Art von Problemen gegen eine andere. Mir geht es nur darum, dass es unterschiedliche Ausgestaltungsmöglichkeiten selbst dieser ganz einfachen Administratorrolle gibt. Das ist ein sehr schlichtes Beispiel, aber ähnliche an vielen Stellen in den technischen Grundlagen solcher sozialen Systeme werden Weichen gestellt für Dinge, die danach möglich sind oder die nicht mehr möglich sind oder die zumindest sehr wahrscheinlich werden durch diese Entscheidung für eine bestimmte Technik. Allerdings ist es nie so, dass die Plattform vollständig vorgibt, was dort passieren kann. Einer der häufigeren Einwände, die ich beim Reden über das Buch höre, ist, Online-Communities, das war doch so ein Ding in den 90ern, das gibt's doch gar nicht mehr, seit alle bei Facebook sind. Als wäre durch diese Entscheidung für die Plattform Facebook jede politische Frage längst geklärt und einem vollständig abgenommen. Aber diejenigen von Ihnen, die Mitglieder in irgendeiner Facebook-Gruppe sind und vielleicht noch in einer zweiten und dritten bis zehnten, werden schon festgestellt haben, da gibt es auch da sehr unterschiedliche Möglichkeiten, Fragen wie Mitbestimmung und Regelwerke auszugestalten. Das ist etwa vergleichbar mit der Entscheidung, einen Verein zu gründen. In dem Moment gibt das Vereinsrecht bestimmte Dinge eindeutig vor und das macht andere sehr wahrscheinlich bzw. unwahrscheinlich. Aber man hat oberhalb dieser Ebene immer noch Gestaltungsspielraum. Man kann diese Entscheidungen über die technische Plattform nicht treffen. Vor ein paar Wochen ist von einer Gruppe von Leuten die Charta für Bürgerrechte im digitalen Zeitalter vorgestellt worden. Und in einem Blogbeitrag zu dieser Vorstellung hieß es, dass man natürlich möchte, dass Leser dieser Ankündigung sich beteiligen an dem, an der Ausgestaltung dieser Charta und dass man zu diesem Zweck lange darüber nachgedacht hat, auf welcher Plattform das passieren soll. Ein Pad, ein Wiki, Liquid Democracy, dieses und jenes, weil dadurch sehr stark bestimmt wird, wessen Stimme wann und wie Gehör findet. Das sei eine schwierige Entscheidung, an der sich auch andere, zum Beispiel die Piraten, schon die Zähne ausgebissen hätten, steht im Blogbeitrag. Und deshalb hätte man sie erstmal vertagt und sich für ein einfaches Kommentarsystem mit Voting-Möglichkeit entschieden. Das ist löblich, dass das so transparent, dass überhaupt jemand im Vorfeld darüber nachgedacht hat und dass dieses Nachdenken transparent gemacht wird. Aber das Vertagen der Entscheidung ist auch schon eine Entscheidung. Auf irgendeiner Plattform muss das Ganze stattfinden. Und natürlich hat man auch damit eine Entscheidung darüber getroffen, auch durch das Nicht-Treffen der Entscheidung, wessen Stimme wann wie Gehör findet. Das Problem ist, dass man genau diese Entscheidungen über die Technik in einem Moment treffen müsste, in dem man noch überhaupt nicht weiß, wie es eigentlich weitergehen soll. Soziales Geschehen wird nicht am Reißbrett entworfen und in dem Moment, in dem man beschließen muss, wir ziehen das Ganze in dieser Form oder auf jener Plattform auf oder wir bauen in unsere Software diese und jene Funktion ein, weiß man noch überhaupt nicht, was man später brauchen wird. Das ist unausweichlich. Erst 5 Jahre später ist man vielleicht schlauer, welche Funktionen welche Folgen hatten. Es gibt ein paar Dinge, die man relativ früh berücksichtigen kann, weil es da eher um Konzeptuelles geht. Und dazu gehört das Vermeiden von personenförmigen Flaschenhälsen, dass man sich nicht leichtfertig in eine Abhängigkeitssituation begibt, wo eine einzelne Person an einem sehr großen Hebel der Macht sitzt. Also man sitzt da und bespricht das zu gründende Ding und jemand sagt, ich beantrage mal schnell die Domain. 5 Minuten später ist die Domain beantragt und gehört dieser einen Person. 5 Jahre später, wenn es Konflikte und Streit gibt, hat diese eine Person eine sehr einfache Möglichkeit zu sagen oder auch nur damit zu drohen, macht ihr doch euren Quatsch alleine, ich nehme jetzt den Namen des Projekts und mache damit was anderes. Ähnlich, wenn die Diskussion aufkommt, wir wollen nicht zu irgendeinem Gratisanbieter, wir wollen auch nicht zu einem kommerziellen Anbieter, ich tue euch jetzt mal einen Gefallen und hoste das alles auf meinem eigenen Server, da haben wir es unter Kontrolle. Das klingt gut, aber bedeutet natürlich nicht wir, sondern es bedeutet ich. Das bedeutet, ich kann bei Bedarf diesem Projekt auch wieder den Stecker ziehen. Das ist ein relativ häufiges Problem. Ich sehe manche verständnisvoll lächeln. Also wenn man eine Weile Dinge im Netz macht, dann hat man zumindest die Drohung schon mehr als einmal gesehen. Das Problem dabei ist weniger eine Bedrohung von außen, von übelwollenden Gestalten, die diesem Projekt schaden wollen. Das Problem sind gutmeinende Menschen im Inneren des Projekts, die in irgendeiner Konfliktsituation keine andere Möglichkeit mehr sehen, als zu so einer Verzweiflungstat zu greifen und zu sagen, ich ziehe den Stecker, ich nehme die Domain und gehe anderswohin. Wer darf was? In der Frühphase von so einem Projekt gibt es meistens keine explizit niedergelegten Regeln. Es gibt natürlich welche, aber die sind eher implizit und man kann sie aus der Betrachtung dessen, was da passiert, mit viel Mühe ableiten. Aber viele Beteiligte würden in so einer Frühphase noch abstreiten, dass es überhaupt Regeln gibt. Demokratie ist nicht nur unüblich, sondern eigentlich die ganz große Ausnahme in Netzprojekten. Das hat nicht damit zu tun, dass das Netz jetzt ein ganz besonders demokratiefeindlicher Ort wäre, aufgrund irgendwelcher spezieller Eigenheiten. Es kommt daher, dass Demokratie, also man hat im Netz genau dieselben Probleme mit der Demokratie wie außerhalb, nämlich dass sie langsam, unbequem und umständlich ist. Das führt dazu, dass sie keineswegs die erste Staatsform ist, zu der man greift, wenn man sich für eine entscheiden soll, sondern die, zu der man greift, wenn alles andere gescheitert ist, und zwar wahrscheinlich mehrfach. Das ist auch kein Zufall. Die Demokratie ist unbeliebt. Wenn man mit Menschen spricht, die ein Netzprojekt betreiben oder eines planen, dann wird man in aller Regel von ihnen sowas hören wie, Demokratie sei zweifellos eine ganz ausgezeichnete Staatsform, solange sie in der offiziellen Politik praktiziert wird, aber für dieses eine Projekt aus irgendeinem Grund nicht anwendbar. Zu unpraktisch, zu gefährlich, zu was weiß ich, auf jeden Fall eine Angelegenheit, die schön und schätzenswert ist, solange sie anderswo stattfindet. Es gibt fast immer in solchen Plattformen eingebaute, schon vorgefertigte Hierarchien, den Administrator, den Moderator, den Supermoderator. Es heißt immer ein bisschen anders, es ähnelt sich relativ stark. Falls irgendjemand hier auf der Suche nach einem kleinen Forschungsprojekt ist, ich stelle es mir ganz interessant vor, der Frage nachzugehen, wo historisch gesehen diese Strukturen eigentlich herkommen. Ich habe den Verdacht, dass es aus der Nutzerrechteverwaltung von Unix kommt. Ich bin der Frage ein bisschen nachgegangen und es ist relativ gut dokumentiert, dass das passiert ist, also dass diese verschiedenen Berechtigungsstufen für verschiedene Nutzergruppen eingeführt worden sind. Man findet, also ich habe zumindest auf die Schnelle nichts dazu gefunden, was die Begründungen dafür waren, was die historischen Wurzeln davon waren, warum man auf diese Idee überhaupt gekommen ist. Jedenfalls, die Sache hat Fuß gefasst und praktisch jede Plattform, die man heute vorfinden wird, trägt die Spuren davon in der einen oder anderen Form. Das ist insofern problematisch, als so eine Rechtehierarchie die starke Tendenz zu einer Zentralisierung von Macht mit sich bringt. Vor 2 Jahren, inzwischen 3, gab es in der Wikipedia diesen Superprotect-Fall. Ich gehe da jetzt nicht in die Details, weil es ist schon dann schwer zu verstehen, wenn man sich wirklich gut auskennt im Inneren der Wikipedia und das ist fast hoffnungslos, wenn nicht. Aber da ging es jedenfalls um einen Fall, bei dem die US-Stiftung Wikimedia Foundation anderer Meinung war als deutsche Wikipedia-Administratoren und dann kurzerhand auf dieser obersten Ebene eine neue Berechtigung eingeführt wurde, Super Protect, und dadurch die deutschen Administratoren daran gehindert wurden, eine Entscheidung der Foundation, die sie nicht umsetzen wollten, weiterhin nicht umzusetzen. Das heißt, wenn man die Schalthebel der Macht immer weiter nach oben verlagert, dann hat man unterm Strich weniger, also quantitativ gesehen weniger Probleme. Aber die Probleme, die auftauchen, sind dann gleich so folgenschwer, dass es zahlreiche erboste Artikel weltweit darüber gibt, wie in diesem Superprotect-Fall. Es ist ja ein Paralleluniversum nicht undenkbar, in dem man versucht, diesem individuellen Machtmissbrauch gegenzusteuern auf technischer Ebene. Zum Beispiel, indem man wie bei Atomraketensilos ein System vorsieht, bei dem 2 oder mehr Personen gleichzeitig den Schlüssel umdrehen müssen. Das gibt es nur meines Wissens in keinem, also das gibt es in keinem mir bekannten sozialen System. Wo es das zu geben scheint, ist in der Finanzindustrie und in der Software dafür, weil man da offenbar festgestellt hat, dass es sehr schnell sehr teuer werden kann, wenn Einzelne unbeaufsichtigt umfangreiche Entscheidungen über zu überweisende Geldbeträge treffen. Wenn es sowas gäbe in der sozialen Software, dann hätte zum Beispiel die Mutter von Jessica es deutlich schwerer gehabt mit ihrem Putsch, weil sie sich mindestens eine zweite Person dafür hätte suchen müssen. Man kann jetzt natürlich einwenden, man kann das auf der Basis eines nicht technischen Regelwerks eine Ebene weiter oben ansiedeln. Aber in dem Moment, wo ein Konflikt so weit gediehen ist, wird von der Möglichkeit, wenn sie technisch vorhanden ist, Gebrauch gemacht werden. Wenn es einen Gründer gibt in so einem Projekt oder eine Gründerin, und wenn diese Gründerin bereit ist, die Macht, die ihr damit zufällt, zu nutzen, dann hat man praktisch eine allein, also dann braucht man keine Regeln, weil dann alle Fragen, die sich stellen, von dieser einen Person beantwortet werden können. Es wird ein Beschluss gefasst und bestenfalls werden auf Zuruf ein paar Mithelfer beauftragt. Das ist letztlich nichts anderes als eine absolute Monarchie. Es gibt einen Alleinherrscher, der bestimmt, was gemacht wird, und es gibt vielleicht noch einen Hofstaat. Und wenn man Veränderungen erreichen möchte in diesem System, dann ist man darauf angewiesen, sich mit dem Herrscher oder mit seinem Hofstaat gut zu stellen und durch geschicktes Taktieren die eigenen Interessen durchzusetzen. Das ist ein sehr häufiges System, sehr beliebt, einfach weil es sich A von allein ergibt. In dem Moment, wo es einen klaren Gründer gibt, hat er erstmal diese Alleinherrscherrolle, und natürlich auch, weil es sehr praktisch und bequem in der Handhabung ist. Die Nachteile dieses Systems erweisen sich erst später. Die Bedrohungen kommen aus 2 Richtungen. Die eine: der wohlwollende Herrscher bleibt nicht immer ein interessierter und wohlwollender Herrscher, und in dem Moment, wo er das Interesse am Regieren verliert oder anfängt, sehr unpopuläre Entscheidungen zu treffen, hat man keine Möglichkeit, ihn loszuwerden. Und das Zweite ist, dass auch die Gemeinschaft sich selbst ja weiter verändert. Ein System, das sehr gut funktioniert hat mit 100 Leuten in den ersten 5 Jahren, ist noch lange nicht ein System, das mit 100.000 Leuten in den nächsten 5 Jahren gut funktioniert. Dann passiert was, was man auch in der traditionellen Politik, was in der traditionellen Politik in Europa überwiegend im 19. Jahrhundert stattgefunden hat. Allmählich müssen diese absoluten Monarchen aus verschiedenen Gründen Teile ihrer Macht aus der Hand geben. außerhalb des Netzes hat das gerne mit Protest und Revolution zu tun. Das passiert im Netz etwas seltener, einfach weil es so viel leichter ist, mit den Füßen abzustimmen. Es gibt unbegrenztes Territorium. Das macht es sehr viel attraktiver, einfach anderswo hinzugehen, wo einem die Gesetzeslage besser gefällt. Über kurz oder lang entsteht in so einer konstitutionellen Netzmonarchie ein klareres Regelwerk. Der Alleinherrscher gibt ein paar Dinge aus der Hand, ein paar Dinge behält er erstmal für sich. Man kann das wiederum auch an der Wikipedia ganz gut verfolgen. Jimmy Wales, der Gründer, hat in den Jahren seit 2001 genau diesen Prozess zumindest begonnen. Er hat verschiedene Spezialgründerrechte abgegeben, zum Teil tatsächlich technisch abgegeben, zum Teil einfach nur öffentlich versichert, dass er von seinen Sonderrechten keinen Gebrauch machen wird. Sehr vieles davon ist immer noch unklar. Also er bezeichnet sich offiziell halb im Spaß, halb im Ernst als konstitutionellen Monarchen und das beschreibt das auch ziemlich genau. Viele von diesen Fragen sind noch ungeklärt. Zum Beispiel, wird er in Krisensituationen sich an diese Versicherung halten, von seinen Spezialrechten keinen Gebrauch zu machen? Und falls die Community eines Tages auf die Idee kommen sollte, ihn abzusetzen, ist das überhaupt machbar? Offene Fragen, die aber vermutlich irgendwann geklärt werden. Manchmal ist es das Ergebnis eines solchen Wandels zur konstitutionellen Monarchie. Manchmal ist es von Anfang an in Gemeinschaften so, dass es diese Form der Wasch mich, aber mach mich nicht nass Monarchie gibt. Also es gibt einen Alleinherrscher, der gewisse Rechte abgetreten hat, weil es natürlich auch bequemer ist, wenn das Volk ein kleines bisschen mitregiert, aber nicht zu viel. Und man behält sich ein Vetorecht vor. Das Techniktagebuch funktioniert im Moment ein bisschen nach diesem Prinzip. Ich kann das jetzt schlecht ableugnen in Gegenwart von Leuten, die es genau wissen, dass es so ist. Es ist eine Wasch mich, aber mach mich nicht nass Monarchie. Ein weiterer Sonderfall, das kommt auch noch relativ häufig vor, ist das politische System, über das nicht gesprochen wird. Man kann sich das am ehesten am Beispiel einer Beziehung veranschaulichen, in der nicht ganz klar ist, welches Beziehungsmodell dahinter steckt. Der eine ist der Meinung, es handelt sich um Monogamie, die andere ist der Meinung, es handelt sich um eine offene Beziehung und gelegentliche Affären sind völlig in Ordnung, solange der Partner davon nicht explizit erfährt. Man kann diese Frage überhaupt nicht ansprechen, weil dadurch dieses fragile Gleichgewicht aus dem Lot geraten würde. Und genauso ist es in vielen Netzgemeinschaften. Es funktioniert ganz gut, solange man diese Frage nicht anspricht. Und wenn man sie ansprechen würde, dann würde ein Teil der Leute sagen, selbstverständlich geht es hier demokratisch zu, und ein Teil der Leute würde sagen, hier geht es komplett undemokratisch zu. Und vermutlich sind diejenigen, die finden, dass ein bisschen mehr Mitbestimmung nicht schaden könnte, die etwas weniger Mitbestimmungsrechte haben. Es ist ganz leicht, Demokrat zu sein, wenn man unten steht und gerne mehr Rechte haben möchte. Es ist deutlich schwerer, wenn einem durch einen historischen Zufall die Macht in die Hände geraten ist und man sich jetzt irgendwas überlegen muss, was man mit ihr anfängt. Das war vermutlich vor ein paar hundert Jahren nicht ganz so kompliziert. Da war man entweder Herrscher oder man war Untertan und im Laufe des Lebens gab es da nicht allzu viel Veränderung. Im Netz kann das jedem passieren, dass beschließt, eine Gurkensalat-Rezept-Austausch-Community zu gründen und über kurz oder lang hat man 5000 Gurkensalat-Enthusiasten unter sich und dann erweist sich, wie man es eigentlich hält mit der Demokratie. Egal, ob man aus so einem System kommt, in dem nicht über Machtverhältnisse gesprochen werden kann, oder ob man aus einer klaren Monarchie kommt oder aus einem Zwischending, irgendwann kommt der Punkt, an dem muss ein klareres Regelwerk her. Irgendwann gibt es Konflikte und das Thema kann nicht mehr umschifft werden. Diese Konflikte haben sehr oft damit zu tun, oder zumindest fängt es sehr oft damit an, dass bestimmte Leute draußen gehalten werden sollen, beziehungsweise Leute, die schon drin sind, rausgeworfen werden sollen. Das ist keine Option, wenn man eine WhatsApp-Gruppe für eine Schulklasse hat, wo sehr klar ist, dass einfach alle Mitglieder dieser Schulklasse in der Gruppe drin sein müssen. Man kann niemand Zusätzliches reinnehmen, man kann auch niemanden rauswerfen. Das ist die Ausnahme. Meistens ist es so, dass man darüber sehr wohl diskutieren kann und das passiert dann auch. Das hat in den meisten Fällen mit Wachstum zu tun. Das, was für eine kleine Gemeinschaft sehr gut funktioniert hat, ist nicht das, was für eine große Gemeinschaft genauso gut funktioniert. Zum einen, weil die soziale Kontrolle nachlässt. Solange man vielleicht 50 oder 100 Leute in dieser Gruppe hat, kann jeder genau sehen, was jeder andere richtig oder falsch macht. Dadurch wird automatisch mehr richtig und weniger falsch gemacht. In dem Moment, wo man statt dieser kleinen Gruppe eine mit 1000 oder 10.000 oder 100.000 Mitgliedern hat, gibt es sehr viel weniger soziale Kontrolle. Das ist das eine Problem. Und das andere ist, dass auch diejenigen, die neu dazukommen in so einer Phase des starken Wachstums, eine andere Gruppe vorfinden. Nicht mehr die, wo sie einzeln willkommen geheißen werden, als da ist noch jemand, der sich für unser schönes Projekt interessiert und persönlich an die Hand genommen und in die Gepflogenheiten eingeführt werden, sondern sie werden wahrgenommen als Teil einer unüberschaubaren Flut von Neulingen, die keine Ahnung von dem haben, was man eigentlich wissen müsste, um sich hier zu beteiligen. Das ist ein für Netzverhältnisse sehr altes Phänomen und es ist sehr gründlich beschrieben worden, 1994 im Zusammenhang mit dem Eternal September. Manche von Ihnen werden sich vielleicht erinnern, manche waren vielleicht sogar dabei. Es gab damals noch vor dem heutigen Web das Usenet, muss man nicht wissen, was es war. Im Großen und Ganzen waren es Diskussionsforen zu verschiedenen Themen. Und dieses Usenet war wie auch der ganze Rest des Internets nur für Leute an Universitäten zugänglich. Dann gab es das einige Jahre lang ein Problem, dass im September immer die neuen Studierenden an die Unis kamen und in dieses System hineindrängten und dann ungefähr bis Oktober, November alles falsch machten. Und dann nach einer Weile hatte man sie ordentlich sozialisiert und dann war wieder Ruhe bis zum nächsten September. Bis ins Jahr 1993, ich habe eben 94 gesagt, stimmt nicht, 93, als AOL angefangen hat, kommerziellen Internetzugang auch außerhalb von Universitäten bereitzustellen und plötzlich Hinz und Kunz ins schöne, saubere Usenet hinein wollte. Und zwar ganzjährig, nicht nur im September. Damals ist diese Diskussion heftig aufgelodert. Ich bin auch im Herbst 93 dazu gestoßen, allerdings aus anderen Gründen. Die FU hat damals angefangen, überhaupt Zugang zum Netz anzubieten. Oder vielleicht auch nur Einwahl-Internet anzubieten. Also aus anderen Gründen war ich auch Teil dieser großen ungewaschenen Flut, die da über das Internet hereinbrach. Und die Diskussion, die damals geführt worden ist, die wiederholt sich bis heute bei jeder Gelegenheit überall da, wo aus irgendeiner kleinen, relativ homogenen und beschaulichen Gruppe eine größere und etwas weniger homogene wird. Und das sind sehr oft dieselben Lösungsvorschläge, auf die man dann als erstes verfällt. Das ist ein bisschen so, wie wenn einem das Fett in der Pfanne ins Brennen gerät. Wenn man nicht vorgewarnt ist, dann wird man zum Waschbecken gehen und einen Eimer Wasser auf dieses Feuer gießen und dann wird es erst recht auflodern und einem die halbe Küche in Brand setzen und dann ist man etwas schlauer und weiß, dass man brennendes Fett nicht mit Wasser löschen darf, aber einmal muss man es falsch gemacht haben. Was diese Lösungsideen fürs Netz angeht, reicht einmal, nicht immer. Manchmal macht man auch mehrmals denselben Fehler. Und die erste und naheliegendste Idee ist immer erstmal die Grenzen dicht zu machen. Entweder überhaupt keine neuen mehr reinzulassen oder sich relativ abschreckende Bedingungen zu überlegen. Das wirkt erstmal erfreulich. Man kann diesen Anstrom der ungewaschenen Massen eindämmen und rächt sich dann relativ schnell. Zum einen dadurch, dass die Gemeinschaft auf Nachwuchs angewiesen ist, wenn sie weiter bestehen soll. Das ist bei Ländern umstritten. Bei Ländern kommt immer wieder jemand, der sagt, man könnte doch auch einfach mehr Kinder kriegen, dann bräuchte man nicht diese Zuwanderung. Bei Netzgemeinschaften ist das vollkommen unumstritten, dass es nicht durch Kinderkriegen zu lösen ist, das Problem. Man braucht erwachsene, qualifizierte Leute, die in regelmäßigen Abständen diejenigen ersetzen, die rechts und links auf der Strecke geblieben sind, weil sie was Besseres zu tun hatten, weil sie müde geworden sind, weil sie einfach nicht mehr das Interesse am Thema haben. Das zweite Problem mit dieser Grenzschließung oder allgemeiner Unfreundlichkeit gegenüber Neuen ist, dass sie nicht nur die abschreckt, die man abschrecken will, sie schreckt auch die ab, die man anlocken möchte. Jemand, der von sich weiß, dass er eine Bereicherung für Netzprojekte wäre, an denen er teilnehmen könnte, der wird nicht einsehen, dass er durch verschiedene brennende Reifen und Aufnahmeprüfungen springen soll, um da mitmachen zu dürfen. Er wird dahin gehen, wo man ihn willkommen heißt. Eine zweite Idee, die auch nicht ausstirbt und in letzter Zeit habe ich das Gefühl sogar noch energischer propagiert wird als vor 10 Jahren schon, ist, dass es Trolle gibt, einen Menschentyp des Trolls und dass es einfach nur darauf ankommt, diesen Troll zu erkennen und fernzuhalten bzw. rauszuwerfen. Die Idee stirbt nicht aus, bzw. irgendwann, aber bis jetzt ist es noch nicht passiert, irgendwann hoffentlich schon. Eins der Probleme ist, dass das Konzept des Trolls überhaupt nicht so scharf umrissen ist, wie in dem Zusammenhang gerne behauptet wird. Die Trolle sind immer die anderen. Das, was man selbst vorbringt, ist berechtigte Kritik, vielleicht mal etwas schärfer im Ton, vielleicht eine nötige Provokation. Aber das, was die anderen vorbringen, auch wenn es sich genauso anhört, ist Trollerei und soll mit Verbannung geächtet werden. Das zweite Problem dabei ist, dass man sich auf eine Personenförmigkeit, also auf ein personenförmiges Problem konzentriert, statt auf ein Verhalten. Das ist mit dem Troll nicht anders als mit dem Autofahrer und dem Fußgänger aus dem Verkehrssicherheitsbeispiel. Je nachdem, wie gut oder wie schlecht die Kreuzung designt ist, wird das Trollverhalten befördert oder gehemmt. In dem Moment, wo man sich auf eine bestimmte Art von Personen konzentriert, die man fernhalten müsste, verliert man aus dem Blick, dass dieselben Leute, die an dem einen Ort im Netz als Trolle unangenehm auffallen, garantiert Leute sind, die an einem anderen Ort im Netz die produktivsten und friedlichsten Beiträger sind. Dieses Konzept einer Verbrechernatur oder eines Gewohnheitsverbrechers ist im sonstigen Rechtswesen im Laufe des 20. Jahrhunderts völlig zu Recht aus der Mode gekommen. Damit wird oder wurde nach dem Dritten Reich nicht mehr lange hantiert. Wenn es aber um Fehlverhalten im Netz geht, dann wird genau diese Idee einer grundsätzlich mangelhaften Person wieder aus der Schublade gezogen, als wäre sie nie weg gewesen. Auch eine immer wieder gern genommene Idee in dieser frühen Phase des Nachdenkens über Konflikte ist das Scherbengericht. Müssen einfach nur eine Form der Abstimmung finden, um unliebsame Personen loszuwerden. Das Problem damit ist zum einen, dass der Vorteil dieses Scherbengerichts, also man stimmt einfach ab, wer gehen soll und der oder diejenige hat sich dann in die Verbannung zu begeben, der Vorteil ist, dass man kein explizites Regelwerk braucht. Man kann einfach auf der Basis von wir haben das Gefühl, du passt hier nicht rein, beschließen, dass jemand gehen muss. Das ist attraktiv für Gemeinschaften, in denen es noch kein Regelwerk dieser Art gibt. Es ist unattraktiv, weil es natürlich vor allem Personen trifft, die es nicht geschafft haben, durch Koalitionspolitik sich auf die sichere Seite zu begeben. In relativ kurzer Zeit führt das zu schlechter Laune, weil dann doch ziemlich klar ist, dass das ein Verfahren ist, das die gut vernetzten und lautstarken bevorzugt auf Kosten anderer, die den schwächeren politischen Stand haben. Und was ein noch größeres Problem ist, das antike Scherbengericht hat bei Bedarf maximal einmal jährlich stattgefunden, wird aber nie in dieser Form eingeführt. Was eingeführt wird, ist ein Dauerscherbengericht. Es wird heute über einen abgestimmt und morgen schon wieder über den nächsten, der stört. Und über kurz oder lang ist man in so einer stalinistischen Säuberungspolitik drin und die halbe Gemeinschaft beschäftigt sich mit nichts anderem mehr als mit der Frage, wer jetzt gehen muss und warum und ob nicht vielmehr die Leute, die die letzte Abstimmung angestoßen haben aufgrund ihrer schädlichen Umtriebe, die sind, die als erstes gehen müssen. Das kann Netzgemeinschaften auf Jahre hinaus lahmlegen, diese Diskussion. Bürgschaften kommt etwas seltener vor, ist aber auch ein vorhersehbarer Vorschlag, der gemacht wird. Neue sollen nur noch rein dürfen, wenn sich 1, 2, 10, 18 schon vorhandene Bürger für sie einsetzen und sich dafür verbürgen, dass die Neuen sich anständig benehmen werden. Klingt erstmal nicht schlecht, hat auch wieder verschiedene Nachteile. Der erste davon, dass es keinerlei Anreiz für die Bürger gibt, die davon überhaupt nicht profitieren können. Sie haben nichts davon, wenn die Neuen sich gut benehmen, aber sie haben den Schaden zu tragen, wenn die Neuen sich daneben benehmen. Und das ist das gleiche Problem wie das mit der Schließung der Grenzen. Jemand, der Positives beitragen möchte und mit guten, konstruktiven Absichten des Weges kommt, wird überhaupt nicht einsehen, warum er sich einem solchen demütigenden Verfahren unterwerfen soll und nicht stattdessen an einen der 1000 anderen Orte im Netz gehen, an denen man ihn freiwillig und ohne Schikanen aufnehmen würde. Wenn man etwas weiter fortschreitet in dieser Kultur der Konfliktbewältigung und insbesondere in größeren Gemeinschaften, wird man irgendwann feststellen, dass keineswegs Einigkeit herrscht in der Frage, wer eigentlich diejenigen sind, die man gerne drin haben möchte, wer die sind, die gehen sollten, was das Verhalten ist, das wünschenswert wäre und was die Inhalte sind, die man befördern möchte. Man wird dann der Einsicht nicht mehr aus dem Weg gehen können, dass es sehr, sehr unterschiedliche Ansichten über diese ganzen Fragen gibt innerhalb der eigenen Gemeinschaft. Und das führt dann zum Teil per Entscheidung, zum Teil bringt es das Format einfach mit sich zu Lösungen, bei denen jedem Teilnehmer eine kleinere Welt schafft, in der dieses Störende nicht mehr so sichtbar ist. Bei Twitter zum Beispiel war das von Anfang an Prinzip. Jeder hat sein eigenes Twitter, jeder sieht nur die Dinge, die er sich selbst ausgesucht hat im Wesentlichen. bei Reddit. Reddit ist ein Nachrichtenaggregator, das gibt es seit 2005 und in den ersten zwei Jahren, etwa zwei, drei Jahren, gab es ein Reddit für alle Nutzer. Das funktionierte anfangs sehr, sehr gut und dann nach kurzer Zeit, weil es sehr, sehr gut funktionierte und deshalb beliebt war, schon nach zwei, drei Jahren deutlich schlechter. Es wurde praktisch unbenutzbar. Und Reddit hat dieses Problem dann in den Griff bekommen durch eine Art Föderalisierung. Also es wurde unterteilt in viele hunderttausend Subreddits zu verschiedenen Themen. Und wenn einen der Umgangston oder die Inhalte in einem davon stören, dann geht man da einfach nicht hin. Das ist nicht für alles anwendbar. Es gibt Projekte, in denen muss man zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen. Die Wikipedia ist so eines. Da kann man das einfach sagen, geh doch einfach da nicht hin, wenn es dich stört. Das Hauptproblem damit ist allerdings, und das merkt man auch im Moment sehr deutlich an der Diskussion zum Beispiel über Reddit oder über Twitter, ist, dass es den meisten nicht genügt, dass das, was sie persönlich stört, für sie nicht sichtbar ist. Es darf auch nicht sein, dass es für andere sichtbar ist. Das ist ein berechtigter Einwand, weil natürlich der Betreiber einer Plattform sich in dem Moment, wo er kritikwürdige oder Inhalte, über die kein Konsens herrscht, duldet, damit eine Aussage trifft. Also ein typisches Beispiel dafür sind, oder ein typischer Streit, den es immer wieder gibt, Family Values. Soll es irgendwo auf dieser Plattform Nacktbilder geben? Genügt es, dass es die nur da nicht gibt, wo Leute, die keine sehen wollen, sie sehen könnten? Oder müssen sie tatsächlich flächendeckend getilgt werden? Ich habe jetzt ein eher amerikanisches Beispiel gewählt, weil wir dann nicht gleich in Meinungsverschiedenheiten geraten werden, voraussichtlich. Ganz egal, welche Art von Regeln man findet, um diese Konflikte in den Griff zu bekommen. Es wird immer Protest gegen die Regeln geben und die Diskussion über die Konfliktbewältigung ist eine, an der ganz oft Gemeinschaften zerbrechen. Es wird Leute geben, die grundsätzlich gar keine Regeln haben wollen, beziehungsweise einfach bei den alten impliziten Regeln bleiben wollen. Und es wird Leute geben, die im Prinzip dafür sind, dass klare, explizite Regeln, quasi eine Verfassung, eingeführt wird, aber sich darüber nicht einigen können, wie die ausgestaltet sein soll. Und ein grundsätzliches Problem ist, dass die Demokratie immer unordentliche Wurzeln hat. Es muss am Anfang des Geschehens irgendjemand beschließen, auf welche Art abgestimmt werden soll, wenn abgestimmt werden soll. Wer soll überhaupt abstimmen dürfen? Alle, nur die, die im letzten halben Jahr irgendwie aktiv waren, nur die, die so und so viele Millionen Karma-Punkte angehäuft haben. Wie soll das Wahlrecht aussehen? Diese ganzen Fragen sind völlig ungeklärt und sie müssen irgendwann mal von irgendjemandem übers Knie gebrochen werden, bevor diese Demokratie, die man dafür eigentlich bräuchte, überhaupt vorhanden ist. Und vorhersehbar wird genau dieser unordentliche Ursprung bei jeder Folgediskussion in den kommenden Jahren wieder hervorgekramt werden und es wird wieder darauf hingewiesen werden, dass ja dieses ganze System überhaupt kein Fundament hat. Es ist kein Netzproblem, ist anderswo nicht anders. Diejenigen Netzgemeinschaften, die es geschafft haben, überhaupt länger als, sagen wir mal, 10 Jahre zu existieren, sind die, die sich dadurch auszeichnen, dass sie immer weiter an diesen technischen Grundlagen, an der Rechtevergabe, an der Machtverteilung und an der Konfliktbewältigung gearbeitet haben. Bei allen Problemen ist die Wikipedia ein solches Beispiel, bei allen Problemen ist Reddit ein solches Beispiel und mein persönlicher Favorit Hacker News ist auch ein Nachrichtenaggregator, ein themenspezifischer, gibt es auch seit 10 Jahren und seit 10 Jahren wird an den Feinheiten immer wieder gefeilt, wird immer wieder darüber diskutiert, haben wir jetzt mit dieser Veränderung das angestrebte Ziel erreicht oder muss man da noch mal ran? Ohne diese Flexibilität geht da sehr wenig. Jetzt sind wir schon auf der Zielgeraden und der angekündigten Antwort auf die Frage, warum man sich damit überhaupt befassen soll. Das ist jetzt eher idiosynkratisch, das ist ein persönlicher Favorit von mir. Conway's Law stammt aus den späten 60ern und besagt, dass ein Unternehmen, das eine Struktur hervorbringt, immer nur Strukturen hervorbringen kann, die seiner eigenen ähneln. Also in der Praxis der Softwareentwicklung, wenn man eine Firma hat, die aus 3 untereinander zerstrittenen Unternehmensbereichen besteht, dann wird diese Firma nur Software hervorbringen können, die aus 3 schlecht miteinander kommunizierenden Teilen besteht. Das ist im Zusammenhang mit Netzgemeinschaften dann kein Problem, wenn man sich vorgenommen hat, die Monarchie in Deutschland wieder einzuführen. Dann ist es überhaupt kein Problem, auch intern ein monarchisches System zu haben. Aber sobald man irgendwas mit Demokratie und Mitbestimmung anstrebt, wird es problematisch, wenn die innere Struktur dieses Projekts eine völlig andere ist. Dann ist es natürlich so, dass wenn man in irgendeiner Form im Netz aktiv ist, dass man jeden Tag dort politische Erfahrungen macht. Viel mehr, als man sie in der traditionellen politischen Praxis macht, wenn man nicht gerade gleichzeitig Parteimitglied ist. Die Erfahrungen, die man im Netz macht mit den Problemen der Demokratie, sind die Erfahrungen, die man auf den Rest der Welt übertragen wird. Die Dinge, die im Netz nicht funktionieren, sind die, von denen man erwarten wird, dass sie auch im Rest der Welt nicht funktionieren. Wenn man an das Verkehrssicherheitsbeispiel zurückdenkt mit der schlecht designten Kreuzung, wenn wir uns eine Welt vorstellen, in der alle Kreuzungen entsetzlich schlecht designt sind, dann wird man kaum anders können, als zum Schluss zu kommen, dass sämtliche Autofahrer und sämtliche Fußgänger Trottel und Banditen sind, die man am besten überhaupt nicht auf die Straße lässt. Und das Netz ist im Moment ein Ort, der voll ist mit extrem schlecht designten Kreuzungen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass man undemokratische Erfahrungen machen wird im Netz. Und sehr unwahrscheinlich, dass einem irgendwo was Demokratisches begegnet. Das hat schlicht damit zu tun, dass kein System als vollständige Demokratie geboren wird und die meisten einfach wieder zerfallen, bevor sie ihre undemokratischen Frühphasen überhaupt hinter sich lassen konnten. Die Kehrseite davon ist, dass es natürlich auch eine große Chance ist, wenn man mal im Netz gesehen hat, dass Zusammenarbeit mit anderen trotz unterschiedlicher Meinungen und trotz Konflikten möglich ist, dass man dann auch in der traditionellen Politik eher einsehen wird, dass die Demokratie ein mühsamer und langsamer Prozess ist und die Probleme im Umgang mit ihr nicht auf unfähige Politiker schieben wird. Das Ganze ist komplex, es wird viel zu wenig drüber geredet und wenn drüber geredet wird, dann meistens im Zusammenhang mit unfähigen Personen, unfähigen Administratoren, Moderatoren, Betreibern, unfähigen vorhandenen oder neuen Nutzern. Das führt auch dazu, wenn es nach dem Scheitern eines Projekts irgendeine Art von Autopsie gibt, dass es sehr schwer ist, dieses Scheitern auf strukturelle Probleme zurückzuführen, sondern dass man sich zurückzieht und sagt, die Leute in jener gescheiterten Gemeinschaft waren einfach Leute, mit denen ich nie wieder was machen würde und es war ein Fehler, damit mit diesen Leuten überhaupt in das Projekt einzusteigen, anstatt sich über die Struktur Gedanken zu machen. Das Ganze ist kein triviales Problem. Es kann nicht vom Administrator in seiner Freizeit gelöst werden. Es kann nicht von Facebook für uns gelöst werden. Man kann auch nicht einfach einen Community Manager einstellen, der das Thema dann bezahlterweise schon managen wird. Es ist Politik und es ist so kompliziert, wie Politik eben auch anderswo ist. Selbst wenn wir jetzt technisch, also was die technischen Grundlagen dieser sozialen Systeme angeht, viel weiter wären und viel bessere Möglichkeiten zur Verfügung hätten, würde es schwierig bleiben, weil Demokratie ein Tauschgeschäft ist. Man tauscht Bequemlichkeit gegen andere Vorteile. Und das Bequeme ist meistens gleichzeitig das Undemokratische. Die demokratischen Strukturen ergeben sich nicht von allein, nur deshalb, weil alle Beteiligten von sich glauben, dass sie ordentlich demokratisch gesinnte Menschen sind. Das, was da stattfinden könnte, wenn man im Netz mit Menschen zusammenarbeitet, das könnte ohne weiteres diese erlebnisfähige und populäre Demokratie sein, von der da die Rede ist, in den hier geäußerten Wünschen. Es ist definitiv erlebnisfähig und es ist auch populär, es ist nur leider meistens überhaupt nicht demokratisch. Und das hat nichts mit bösem Willen zu tun oder mit Gleichgültigkeit. Das liegt einfach daran, dass es bequemer ist und dass es zu wenig Erfahrungen im Umgang mit diesen Problemen gibt. Das sind noch sehr neue Probleme. Dass man überhaupt die Möglichkeit hat, mit großen Gruppen von Menschen, die sich nicht am selben Ort aufhalten, sozial oder organisatorisch irgendwas zusammenzumachen, das gibt es seit 30, 40 Jahren etwa. Und für die meisten, also für mich erst seit 2025 und für sehr, sehr viele Menschen, die davon jetzt betroffen sind, sind es vielleicht erst 10 oder erst 5 Jahre. Wir stehen erst ganz am Anfang dieser Entwicklung und das heißt staatstechnisch ungefähr da, wo ganz Europa kurz nach der Französischen Revolution war. Unzulänglichkeiten sind an der Stelle normal und erwartbar. Aber man sollte sich wenigstens ab und zu bewusst machen, dass demokratischere Systeme denkbar wären. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Einen nüchternen Blick auf die Probleme und Strukturen in Online-Communities hat hier Katrin Passig geworfen. Und darin enthalten ist, so habe ich es verstanden, der Wunsch oder die Aufforderung an uns, diese Strukturen nicht als gegeben zu nehmen. Vielleicht ab und zu neue, unbequemere Wege zu suchen, neue Strukturen auszuprobieren. Ihr Vortrag heißt »Selbstgemachte Staaten – politisches Handeln in Online-Communities«. Gehalten hat sie ihn im Rahmen der Mosse Lecture an der Humboldt-Universität zu Berlin am 12. Januar 2017 in der Reihe »Populismus und Politik – Herausforderungen der Demokratie«. Und wer sich jetzt fragt, aha, und wie war das nochmal im Mittelteil? Ihr findet die komplette Sendung auch online. Wir als Sender haben zwar einen neuen Namen, aber sonst ändert sich nichts. Unser Hörsaalarchiv erwartet euch freudig unter www.deutschlandfunknova.de/hörsaal. Und damit ist Katja Weber raus für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend.